Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe der Plattform rund ums Theater Ulm, die beste Droge der Stadt. Heute, wie immer mit mir, Rainer Markus Walter, und zu Gast aus dem Ulmer Theater ist Christian Streit, der seine Laufbahn als Schauspieler gleich mit mehreren Rollen in einer Faustinszenierung begann und derzeit in einem grünen Kostüm sehr zur Freude der Kinder seine Faxen auf der großen Bühne macht. Das ist der Christian. Hallo Christian.
Hallo.
Und neben ihm sitzt Daniel Grunauer, der seit seinem 17. Lebensjahr dem Theater verfallen ist und auf der Bühne steht. Daniel allerdings ist kein Schauspieler, sondern sagt ihnen, was sie so zu tun haben. Als Regisseur und Dramaturg wacht er über Stücke von Dürrenmatts Pannen bis hin zu einem Musical, das als schlechtestes Musical bei den Razzie Awards ausgezeichnet wurde. Guten Tag, Daniel.
Hallihallo.
Über das unsägliche Musical, da reden wir später mal ausführlich, das würde mich mal interessieren. Magst du Musicals überhaupt?
Total, mag ich sehr.
Du arbeitest auch zurzeit an einem Musical, ne?
So ist es, Cabaret.
Auch darüber später ziemlich ausführlich. Christian, mit dir möchte ich mich heute natürlich ausführlich auch über deine ganz aktuelle Rolle im grünen Kostüm reden. Mhm. Vorab eine Frage, welches ist dein Lieblingszitat aus Omel aus dem Eis?
Oh, das ist was vorher hättest du mal fragen sollen.
Ein bisschen Überraschung.
Mein Lieblingszitat.
Soll ich dir helfen?
Hilf mal.
Deine Sorgen.
Das ist ein Zitat. Ja, doch, deine Sorgen. Also es muss ja nicht unbedingt vom Omel sein. Was ich besonders gerne mag, ist Wutz. Ich bin ja auch noch gar nicht geschminkt.
Okay, jetzt hören wir mal Musik und danach möchte ich dann mit Christian erstmal über seinen Werdegang reden. Die Plattform auf Radio Free FM mit dem Ulmer Theater zu Gast. Wie alle vier Wochen haben wir zwei Mitarbeiter des aktuellen Ensembles im Studio. Heute sind das Christian Streit und Daniel Grünauer. Ja, Christian, ich fange jetzt einfach mal bei dir an. Du bist 82 in Göttingen geboren und hast 2005 dort am Jungen Theater mit dem Faust dein Debüt abgeliefert.
Ja.
Sag mal, wie bist du eigentlich zur Schauspielerei gekommen, beziehungsweise was ist passiert, bis es 2005 zu der Faust-Inszenierung kam?
Vorher ist jede Menge passiert und dann wie die Jungfrau zum Kind. Ich war typischer, schwer vermittelbarer Jugendlicher beim Arbeitsamt, arbeitslos und hatte mit Theater überhaupt nichts zu tun und war bei der Jobvermittlung und da hing ein Plakat aus dem Jungen Theater und da stand drauf, Faust, schwer vermittelbar, wir suchen Jugendliche.
Okay.
Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, könnte ich das nicht, wäre das was für mich? Ich muss das probieren, ob ich das schaffe. Ich war immer schon irgendwie ein ziemlicher Halodi und Unterhaltungskünstler so im privaten Raum, aber wenn es hieß so, da sind deine Leute, mach mal, dann habe ich mich schnell zurückgezogen. Ich dachte, jetzt mache ich das einfach. Und so bin ich dazu gekommen, habe gesagt, ruf mal an, die haben mich genommen und dann durfte ich da das ganze Jahr über eine wirklich sehr, sehr schöne Produktion spielen.
Das finde ich jetzt aber schon super interessant. Du sagst, du hast mit Theater wirklich überhaupt nichts am Hut gehabt davor.
Nee, und das war ein 1-Euro-Job.
Okay, also mal ganz unabhängig von dem 1-Euro-Job, du bist da dann rangekommen, es hat dir großen Spaß gemacht.
Ja.
Was war denn dein Berufswunsch, bevor du dieses Plakat entdeckt hast?
Ich hatte keinen.
Ich
hatte tatsächlich keinen. Ich bin aus der Schule gekommen und wusste, ich glaube, wie die meisten, die aus der Schule rauskommen, einfach nichts mit mir anzufangen. Und habe dann, weil ich schon ein Praktikum gemacht hatte in der Kfz-Werkstatt, einfach gesagt, dann mache ich das eben, wenn das Leben so läuft. Man macht eine Lehre und arbeitet da bis zur Rente, dann werde ich eben Kfz-Mechaniker. Und habe da eine Lehre gemacht und sofort gemerkt, das ist nicht meins, aber ich habe es durchgezogen bis zum Ende und danach nie wieder ein Auto angefasst und dann in Bars gejobbt und auch im Radio unter anderem auch ein 1-Euro-Job, eine eigene Sendung moderiert und viele Sachen so.
Was hast du da im Radio gemacht?
Das war eine Sportsendung. Die haben mich angefragt, die hatten keine wirkliche Sportsendung und wollten das so lokal für Göttingen aufziehen und dann haben sie jemanden gebraucht. Und meine Mutter war da im die hat das verwaltet, die war da in der Verwaltung und hat mich dann vorgeschlagen und dann bin ich da reingekommen und ja, habe dann versucht, eine Plattform aufzubauen für die Göttinger Sportvereine. Bin hingefahren, habe Beiträge geschnitten, wollte, dass die Werbung machen können und neue Mitglieder ziehen können. Aber irgendwie ist das bei den Leuten nicht angekommen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und nach einem Jahr habe ich dann irgendwann gedacht, ich weiß nicht, ob uns überhaupt jemand noch zuhört, stampfen wir es wieder ein.
Schade eigentlich, ne?
Hat mir immer viel Spaß gemacht.
Und in der Zeit hast du auch schon Theater gespielt oder war das noch vorher?
Das war noch vorher.
Okay. Ja. Also Faust war dann ein Einstieg, eigentlich ein ziemlich brachialer Einstieg, wenn man sieht es mal so. Ich habe sogar gelesen, du hast gleich mehrere Rollen gespielt.
Ja, es war kein klassischer Faust. Es war auf die heutige Zeit bezogen und Mephisto ist mehr so der Stefan Raab, der versucht, den Faust in diese Medienlandschaft reinzuziehen und ihn dafür sich zu gewinnen, die ja nicht weniger pervers sein kann als die eigentliche Welt, die Mephisto ja dem Faust zeigen möchte. Und da habe ich einfach alles, was so nebenan anfällt. Da sind ja die in der Hexenküche zum Beispiel die Tiere, das waren wir einfach Klone, Auerbachs Keller, irgendwie waren wir eine Nazi-Runde und da gab es halt viel, die gewechselt haben. Und es waren, glaube ich, tatsächlich 5, 6, 7, 8 Rollen, immer wieder schnelle Umzüge. Ja.
Und dann hat es geschnackelt. Also du hast dann ein Jahr lang gefaustet.
Ich habe sofort gemerkt, dass das...
Und das hat dir richtig gut gefallen.
Total.
Und dann kam deine Entscheidung, ich will das weitermachen, aber wie ist diese Entscheidung gefallen, respektive, was hast du dann gemacht? Schauspielschule oder?
Dann habe ich natürlich das über den ganz normalen Werdegang versucht. Losfahren, Schauspielschule, ich suche mir was raus, was ich vorsprechen kann und hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, was ich spielen kann, was ich denen zeigen kann. Ich wusste nur, ich will das machen und ich musste jetzt irgendwie hinkommen. Und habe mir Sachen rausgesucht, wo sie mir auf der Schauspielschule gesagt haben, unspielbar, geh du mal nach Hause, mach was anderes. Und das lief eine ganze Weile so. Habe mich aber davon nicht frusten lassen und habe dann in Göttingen immer weiter gespielt. Ich habe da also es war witzig, war, dass ich eine Regiehospitanz gemacht habe am Deutschen Theater und da habe ich einen Regieassistenten kennengelernt, der gerade sein eigenes Stück geschrieben hatte. Und er kommt zu mir und sagt, ob ich ihm nicht helfen kann, irgendwie in seiner Produktion da einfach mitzumachen. Und ich dachte, super, alles klar, gerne, ich bin beim Theater sofort dabei. Keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich dachte, er möchte, dass ich seine Assistenz mache. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und er zeigt mir sein Stück und ich fand das auch alles super und habe ihn dann hinterher gefragt, was ich eigentlich machen soll. Und er sagt, naja, die Hauptrolle spielen. Und das war wirklich okay, super, klar. Und so ging das dann los. Das war ein kleiner Kreis. Und dann gibt es in Göttingen noch das Theater im OP. Und das ist ja wie so ein alter OP-Saal, kann man sich das vorstellen. In der Uni rechts und links sitzen die Studenten auf so Tribünen und in der Mitte wird gespielt und da haben wir es dann nochmal aufführen dürfen. Und da war es dann so, dass ich immer weitergereicht wurde. Das haben Leute gesehen, die da inszeniert haben, sagen, das ist super, was der macht, nehmen wir in unsere Produktion rein. Das ist super, was der macht und weiter und weiter. Und die Zeitung hat immer wieder geschrieben, wahnsinnig, wie gut das läuft, wie gut das läuft. Und die Schauspielschulen haben gesagt, was will der hier? Hab mich immer wieder nach Hause geschickt. Ich bin nie in die zweite Runde gekommen, nie.
Okay, aber du bist dann nach München gekommen nächsten Punkt in deiner Vita. Und zwar in einem Theater, das sich Halle 7 nennt.
Genau.
Und im Akademietheater.
Unter anderem, ja.
Was darf man sich unter der Halle 7 vorstellen?
Unter der Halle 7 darf man sich, das kann man sich ungefähr so vorstellen, das ist wie eine Arbeitsmaßnahme für arbeitslose Schauspieler. Die werden finanziert vom Arbeitsamt und die kriegen, mittlerweile gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr in der Form. Und es war 4.500 €, glaube ich, für jeden, der da mitmacht. Und hilft dann einfach den Leuten, sich wieder zu präsentieren. Die können da spielen, die bekommen da Körpertraining, die bekommen da verschiedenste Schauspiel- und Sprach- und Atemtechnik-Training und alles Mögliche und haben dann eben nachher auch die Möglichkeit, während der Vorstellung sich zu zeigen und im Idealfall sitzen dann irgendwelche wichtigen Leute, die einen dann vielleicht einkaufen. Was bei mir nicht der Fall war und meistens auch nicht der Fall war, aber über die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, die Regisseure, die halt wirklich von überall her kommen, da hatte ich dann gute Kontakte und dann ging es halt von da ab dann auch sofort weiter an andere Bühnen.
Und letztendlich nach Stuttgart.
Und letztendlich nach Ulm, zwischendurch nach Stuttgart, ja. Stuttgart hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja, am Studiotheater.
Studiotheater, was ist das Studiotheater?
Das ist ein kleines Off-Theater, aber ist immer wieder als eines der besten Off-Theater. Deutschlandweit wird das geführt und es ist auch wirklich toll. Die machen ganz, ganz tolle Produktionen. Es ist eine wahnsinnig familiäre Atmosphäre. Die haben zwei Bühnen, eine eine klitzekleine, sage ich mal, die hat so 60, 70 Plätze und die große, die hat 90 bis 100 Plätze.
Okay. Ja. Ist ja interessant, dann bist du eigentlich ein Schauspieler, der sich das Schauspielen selber beigebracht hat auf gewisse Art und Weise.
Ja, learning by doing.
Das steht dir aber nicht im Wege.
Nein.
Also jetzt gerade bei Engagements wie hier am Ulmer Theater, Theater Ulm, so rum.
Naja, ich glaube, also ich sehe das so, egal was man macht und was man machen will, wenn man das wirklich will und einfach macht, dann klappt es auch. Dann geht das einfach irgendwann. Das muss gehen. Ja, mein Vater hat immer gesagt, Junge, mach doch noch Plan B. Ja, und ich habe aber so für mich das Credo, nein, wenn ich einen Plan B habe, dann lande ich früher oder später bei Plan B, weil ich Plan A nicht mehr verfolgen will. Mhm. Und deswegen habe ich einen Plan B nie gehabt. Also bei mir gibt es keinen doppelten Boden. Ja, wenn
der doppelte
klappt,
Boden wären ja dann Fahrzeuge.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Kommt nie mehr in Frage.
Nee, das kommt nie wieder in Frage.
Ja, das war ein einmaliges Ding.
Genau. Also es ist einfach schrecklich. Ich meine, nichts gegen die Leute, wenn dir das Spaß macht. Aber Autos waren auch nie mein Ding. Ich hatte nie eine Leidenschaft dafür. Mhm. Und wenn ich das gesehen habe, da jeden Tag an derselben Hebebühne, Auto rauf, Auto runter, Pfoten dreckig und das ist die ganze Woche, hast du schwarze Finger. Sonntag sind sie dann vielleicht mal, scheint die Haut durch, aber Montag sind sie wieder schwarz. Und das ist nicht für mich.
Muss nicht sein. Nee. Du bist jetzt sehr glücklich in deiner Rolle als Schauspieler.
Ja.
Kann man ja so sagen. Bist jetzt seit Anfang letzten Jahr, glaube ich, 2012, Spielzeit 12/13 ist deine erste?
Da war ich als Gast.
Ah, du warst, okay.
Da war ich als Gast, also jetzt ist meine erste feste Spielzeit, vorher mit Gesprächen mit Astronauten im Podium, da hatte ich das Gastengagement, was mir die Antje Schupp verschafft hat, das war auch sehr, sehr gut, mit der habe ich in München schon gearbeitet und die war dann hier, hat Gastregie gemacht. Und da brauchte sie noch einen Schauspieler und der hat eben im Theater gefehlt, die hatten keinen. Und dann hat sie mich gefragt, weil wir schon gearbeitet hatten, gut gearbeitet hatten, ob ich das machen will. Habe ich gleich zugesagt, gerne. Und dann lief das.
Du bist in Ulm gelandet. Ja. Was du zurzeit in Ulm tust, warum du dir ein grünes Kostüm anziehst und das sehr genießt, darüber reden wir in der nächsten Runde.
Alles klar.
Die Plattform auf Radio Free FM mit dem Ulmer Theater und unter anderem mit Christian Streit. Wir haben bisher über deinen Werdegang gesprochen, Christian. Seit der Spielzeit 13/14, also die aktuellen, bist du jetzt regulär dabei, also sehr neu am Theater. Aktuell purzelst du als Urmel aus dem Eis über die Bühne des Großen Hauses. Ist das deine erste große Rolle in einem Kinderstück?
Nein, die zweite.
Was hast du?
Die erste war, wie heißt es nochmal, An der Arche um 8. Das ist ein sehr, sehr schönes Kinderstück mit drei Pinguinen, die dann, als die große Flut kommt, auch auf die Arche möchten. Aber es dürfen ja immer nur zwei. Also muss einer geschmuggelt werden und das war dann ich. Und das war, ist sehr, sehr schön, kam auch sehr gut an und das war in München auch eine freie Produktion.
Okay, okay. Hast du dir die Rolle vom Urmel selbst ausgesucht? Wolltest du das unbedingt?
Nein.
Überhaupt
also das,
nicht?
Da hat man wenig Mitspracherecht, bis gar nicht, glaube ich, oder? Herr Dramaturg.
Das machen dann eher die Dramaturgen und der Chef, der Intendant.
Genau.
Also so untereinander aus, so.
Genau, im Team macht man das. Das Komplizierte ist ja, dass man möchte, dass natürlich die Kollegen gut besetzt sind. Mhm. Gleichzeitig soll es auch mal tauschen, also nicht, dass jeder immer nur eine spielt die große Rolle im großen Haus, sondern man soll auch mal ins Podium kommen und es sollen ja auch alle beschäftigt sein, das heißt, man muss Stücke so aussuchen, dass für jeden was dabei ist.
Ja, aber das kann ja, also gut, das ist natürlich der eine, der wirtschaftliche, der ganz normale arbeitstechnische Aspekt, aber man sucht ja die Leute schon auch sehr gezielt, also man hat ja irgendwie, denke ich, ähnlich wie beim Casting, beim Film, auch auf dem Theater ein sehr genaues Bild davon als Regisseur oder als Dramaturg, ich weiß nicht, wie weit ihr, da reden wir nachher darüber Einfluss darauf habt, aber man sieht jemanden und sagt, den hätte ich gern eben als Urmel, ich kann mir den jetzt richtig schön in seinem grünen Kostüm vorstellen, als Professor möchte ich ihn nicht.
Könnte ich auch.
Könntest du auch,
nein,
definitiv.
Der Florian macht das super. Also es ist, man sieht einfach das, was man bekommt und natürlich ist es schon irgendwie so, dass man sich damit auch total zurechtfinden kann und damit sagen kann, ja, das passt einfach zu mir und das kann ich auch umsetzen. Gut, natürlich kann ich schlecht irgendwie das Hausschwein spielen als Frau, würde vielleicht auch gehen, aber
warum nicht?
Nee, ich bin schon eigentlich sehr, sehr glücklich mit der Rolle.
Ich meine, der ist ja Leguan ist es, ne, oder?
Es ist ein Varan.
Ein Varan ist ja schließlich auch eine Frau.
Ja.
Also von daher ist der die Varan, wie auch immer. Hast du dieses Urmel aus dem Eis eigentlich gut gekannt, bevor du mit der Rolle konfrontiert wurdest? Hast du
ich kenne das ja, klar. Du kanntest die Augsburger Puppenkiste, da habe ich das immer sehr, sehr gern gesehen. Auch den ganzen anderen Kram mit Jim Knopf.
Und du bist doch noch gar nicht so alt.
Ich bin jetzt 31 und da passt es noch so.
Okay, also gerade noch so mitgenommen.
Genau, ja.
Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? War das Vorbild für dich dieses Urmel von der Augsburger Puppenkiste oder...
Nicht wirklich. Ich habe schon nochmal mir das daraufhin nochmal angeschaut, einfach um zu sehen, wie der damals auch diesen Sprachfehler irgendwie behandelt hat. Habe dann aber eigentlich das für mich selber gegriffen. Ich wusste einfach, es wird neu geboren, also es ist ein Baby und als Baby ist erstmal alles interessant und auch alles nicht. Also man lässt alles links liegen, sobald irgendwo was glitzert oder blinkt und das ist einfach immer große Augen und ich wollte es sehr, sehr freundlich lustig. Also an keiner Stelle irgendwie so, dass man es nicht sympathisch findet. Ja, die Kinder sollen ja da rausgehen und fröhlich sein. Das ist ja auch das Letzte, dass man sie einfach mit einem riesen Lachen irgendwie verabschiedet und auch schon so in Empfang nimmt. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dass es ein ganz, ganz freundliches, liebenswertes, kleines Etwas ist und frech muss es sein.
Doch, frech ist es, glaube ich, ziemlich. Wie unterscheidet sich die Herangehensweise bei so einer Inszenierung von einem Kinderstück? Also jetzt zum Beispiel, du hast ja auch dramatische, ernste Stücke bereits hinter dir gebracht für Erwachsene und dann da ist da plötzlich ein Kinderstück. Da gibt es ja bestimmt Ansätze, die sich völlig unterscheiden.
Ja, klar,
also auch im Schauspielern und so, ne?
Ja, also was ich bei Kinderstücken besonders gerne mag, ist, dass man total auf die Kacke hauen kann. Ne, das ist so einfach immer eins, zwei oder drei drüber. Ja, also nicht zurück, nämlich irgendwie einfach total drauf und es behaupten. Das ist ganz wichtig. Man braucht einfach eine Figur, die Kinder erkennen können, die sie sofort erkennen können, wo sie nicht fragen, warum macht er jetzt so oder so, sondern egal wie, ich bräuchte auch nicht mal so ein riesen Kostüm. Es reicht, wenn ich irgendwie eine grüne Nase auf hätte und sage, ich bin das Urmel, wenn ich mich dementsprechend verhalte, dann kaufen die das sofort und es wird nicht in Frage gestellt. Und die stehen dann auch nicht hinterher zusammen beim Gläschen Sekt und sagen, naja, das wäre aber so und so. Und das unterscheidet sich dann eben so ein bisschen vom Erwachsenentheater. Da muss man dann ein bisschen feinfühliger rangehen und ich finde, Kindertheater sich die Rolle zu erarbeiten, finde ich persönlich auch etwas leichter, aber man hat auch einen wahnsinnigen Spaß dabei.
Also ich war in der Premiere inmitten von, ich glaube, wir haben ja knapp 1000 Plätze im großen Haus, sowas, zwischen 900 und 1000.
815 sind es
ja. 815, doch nur, ich dachte immer, das sind mehr. Wirkt mehr, ne? und die haben sich echt ein abgekreischt und es war wirklich ein Geräuschpegel. Gut, dann haben sie ihre Eltern nicht dabei, sondern nur ein Erziehungsberechtigter und eine Lehrerin, die sitzen im Abstand von 25 Meter. Es ist genug Platz für Blödsinn. Und trotzdem waren sie gebannt bei euch dabei. Ich habe mir dann die Frage gestellt, inwieweit ihr Möglichkeit zur Improvisation habt, wenn da so viel aus dem Publikum kommt, was ja immer wieder kommt. Also da ist ja eine Reaktion da, die man von Erwachsenen nicht kennt. Habt ihr diesen Raum für Improvisation?
Den hat man im Grunde eigentlich immer ein Stück weit. Also es darf natürlich die Geschichte absolut nicht drunter leiden und man muss den Zug auch behalten. Aber natürlich, es gab letztens eine Vorstellung, da stehe ich dann vorne an der Rampe und es ist alles ruhig und dann sagt ein kleiner Junge vorne zu mir, hallo. Und dann habe ich einfach kurz unterbrochen, gucke ihn an und sage, hallo. Und das sind einfach so Kleinigkeiten. Natürlich darf es nichts Großes, es darf nicht ausatmen, man muss weitermachen. Aber gerade in der Premiere hast du es ja auch gesehen, dass wir wirklich teilweise Probleme hatten, drüber zu kommen. Wir haben Mikroports und ich habe mich selber nicht mehr gehört. Und da kann ich natürlich nicht da stehen als Ohm und sagen, jetzt Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich möchte gehört werden, sondern da musst du einfach dann weitermachen. Und irgendwann sind sie auch wieder dran, spätestens wenn das nächste Lied kommt. Und es ist ja auch schön. Das ist ja auch eine Reaktion. Das ist auch schön am Kindertheater. Du hast sofort eine Reaktion, die direkt ist und ehrlich ist und dich einfach bestätigt.
Du merkst es auch, wenn sie dich nicht mögen, ne? Oder klar, wenn du nicht gut bist.
Klar.
Ich glaube, die sind da ziemlich unverschämt.
Ja, klar. Es gibt immer Freche ganz vorne irgendwo, die sagen nein, oder dem König helfen und sagen, das Omen ist da, erschießt das mal schnell.
Also, ne? Genau. Gibt's immer, klar. Wie lange sitzt du da in der Maske?
Das geht relativ schnell. Ich brauche nur so Viertelstunde, ungefähr 10 Minuten für Viertelstunde.
Okay. Ja. Lohnt sich denn auch richtig? Ihr habt teilweise bis zu 3 Aufführungen am Tag mit dem
Vom Urmel haben wir immer nur 2.
Ich
habe dann teilweise abends noch eine andere Vorstellung, was gerade eben noch läuft. Jetzt aktuell ist es noch Pit Kid und dann kommt ihr Fürchtet Euch ab dem 15. Aber sonst haben wir immer zwei direkt hintereinander. Mhm. Zwischendurch ist dann eine Stunde bis anderthalb Pause und dann kommt die nächste Folge. Und
es macht immer noch Spaß?
Es macht immer noch Spaß, ja. Also der Spaß kommt natürlich auch aus dem tollen Ensemble. Wir verstehen uns alle gut und wir haben einfach gemeinsam eine Stunde wirklich Spaß da. Mhm. Körperlich natürlich total anstrengend, wir sind komplett durchgeschwitzt. Ich habe auch zwei Ummelkostüme. Mhm. Ja, okay. Ich habe zwei, danach schäle ich mich aus dieser nassen Schale raus und ziehe ein frisches an und dann geht es wieder los. Körperlich anstrengend, aber Spaß ist immer noch dabei.
Ihr müsst manchmal auch selber lachen.
Klar.
Kommt das noch vor?
Ja, doch.
Über den anderen?
Ja.
Wenn er traurig ist.
Na, das ist dann so, wenn man dann so hinter sitzt und natürlich nicht offen auf der Bühne, aber wenn man oben, da macht man so seine Scherze drüber und hat so gewisse Insider, die das Publikum gar nicht so mitbekommen.
Mm, okay.
Aber sowas gibt es natürlich
okay,
auch.
Okay, gut. So viel jetzt zum Urmel. Ich möchte später auf jeden Fall, nicht, dass du hier eins aufs Urmel reduziert wirst. Mhm. Das wäre ja schade.
Es gibt noch einiges, was denn da kommt.
Es gibt ja auch ein Leben nach dem Urmel.
Es gibt auch ein Leben nach dem Urmel und zwischen dem Urmel. Nach dem Urmel ist vor dem Urmel.
Ja, genau. Und deswegen werden wir jetzt ein bisschen Musik machen und lassen dich jetzt mal ein bisschen pausieren, weil ich möchte mich dann auf jeden Fall mit dem Daniel mal ausführlich drüber unterhalten, zum Beispiel über die Frage, was denn nun bitteschön eigentlich ein Dramaturg so treibt. Wir haben uns gerade überlegt, ob wir euch jetzt da draußen erzählen, dass wir das jetzt live gemacht haben. Der eine hat gesungen, der andere hat Geige gespielt. Ja, ich glaube, aber sie nehmen es uns nicht wirklich ab, oder?
Vielleicht schon.
Ja. Die Plattform auf Radio Free FM rund ums Ulmer Theater und zwar die Ausgabe 11, heute mit zwei Gästen, dem Urmel und dem Daniel. Der ist jetzt dran, Daniel Grünauer, auch was mit Grün im Namen.
Ja, und fast noch, Urmel. Ja,
genau. Daniel, du bist in Weiden geboren. Wo liegt Weiden denn, bitteschön?
Weiden in der Oberpfalz. Das ist der unbekannteste Regierungsbezirk von Bayern, nämlich in einem Dreieck zwischen Nürnberg, Prag und Regensburg. Deswegen auch das leicht rollende R, das ist der Einfluss aus Franken.
Aus Franken, ne?
Ja.
Naja, doch. Interessant. Weiden. Wie kommt man Weiden auf die Idee, zum Theater zu gehen?
So wie viele. Also ich habe in der Schule begonnen, da mal reinzuschnuppern, so dramatisch gestalten hieß das Ganze. Und dann hatte ich tatsächlich noch eine seltsame Begebenheit, nämlich ich wurde als Schlagzeuger für ein Kindermusical engagiert mit 17. Da bei den Burgfestspielen in Leuchtenberg, Freilichttheater. Und da war und ist das Prinzip, dass Kinder für Kinder spielen.
Mhm, okay.
Und ich durfte als Schlagzeuger Dornröschen begleiten und das später dann Dschungelbuch. Bitte?
Progressives Dornröschen mit Schlagzeug.
Ja, total rockige Nummern. Da kam dann der Prinz und packte die E-Gitarre aus. Das war echt ziemlich cool.
Rock'n'Roll.
Genau. Und dann dachte ich mir, wenn die Kinder da vorne stehen und Theater machen, das ist echt faszinierend. Ich möchte auch Theater machen und habe dann nach meinem Abitur gesagt, jetzt probiere ich einfach mal Theaterwissenschaften zu studieren.
Okay, jetzt hast du mir eigentlich diese Frage schon vorweggenommen. Nein, das wollte ich dich tatsächlich fragen. Ja. Da warst du dann 20 und da hast du dann Geschichte hast du auch noch mitgenommen.
Ich habe ziemlich viel studiert. Ich habe auch Theaterwissenschaft nicht abgeschlossen. Das kann ich auch so gestehen. Ich habe aber Germanistik und Politik abgeschlossen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, noch mal so einer.
Ja, ich bin ein typischer Geisteswissenschaftler, der alles mal studiert hat und nur eins abgeschlossen hat.
Nein, aber das hätte jetzt eigentlich gut gepasst zu ihm. Christian hat mal angefangen und war zu gut und dann wollten sie ihn nicht mehr weiter beschäftigen. Du hättest jetzt sagen können, ich war auch so gut, eigentlich zu gut für diese Welt. Also ich habe das gar nicht fertig gemacht, das habe ich gar nicht nötig.
Naja, es ist in der Tat ja so, wenn man Dramaturg werden möchte am Theater, gibt es zwar mittlerweile einen Dramaturgie-Studiengang, aber der Alltag zeigt, dass wahrscheinlich immer noch mehr als die Hälfte der Dramaturgen und Dramaturginnen keine Dramaturgie studiert haben, sondern eine Geisteswissenschaft.
Das nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis.
Genau.
Ja, gut. 2006 bist du dann in Würzburg gewesen, da hast du ein Unitheater gegründet. Wie kam es dazu?
Ja, ich hab die Theaterwissenschaften sehr gemocht und was mir fehlte beim Germanistikstudium in Würzburg an der Universität war die Tatsache, dass man da kein Theater spielen durfte oder es keine Gruppe gab in der Form und dann habe ich mir gedacht, die gründe ich selbst und habe die dann als künstlerischer Leiter paar Jahre betreut und die gibt es immer noch. Ich bin sehr froh. Das Studio Bühne Würzburg gibt es immer noch.
Da wollte ich nämlich gerade fragen, ob es überlebt hat. Dass irgendjemand auf eine ganz tolle Idee kommt, dass er auch so mit Schülerzeitungen oder irgendwelchen selbstverwalteten Räumen, die dann...
Wir haben das gemeinsam mit dem Studentenwerk gemacht, also dem AStA. Und das hat tatsächlich bis heute hat das noch Bestand. Und ich glaube, es gibt pro Semester immer noch 2-3 Produktionen, die laufen.
Okay, was hast du da so an den Start gebracht? Eher Klassiker oder was Modernes?
Wir wollten tatsächlich so Eigenadaptionen von Studenten fördern. Das heißt, das haben teilweise Studenten umgeschrieben, neue Stücke geschrieben. Und es waren schon auch eher so politische Stücke, also Camus oder ja, Schiller, Dürrenmatt, solche Sachen.
Mhm. Okay.
Max Frisch.
Okay. Es war auch 2006, im gleichen Jahr, da hat es dich nach Frankreich verschlagen.
Genau.
Wieso gerade Frankreich?
Ich hatte in dem Jahr auch noch das Glück, sozusagen ins professionelle Theater hineinzuschnuppern, weil ich in Würzburg am Main-Franken-Theater hospitiert hatte. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich von Würzburg alles mitgenommen, jetzt möchte ich doch mal raus in die weite Welt. Und zum Glück gab es und gibt es immer noch Erasmus. Und dann hatte ich durch Zufall an der Partnerstadt von Würzburg, nämlich Caen, also nicht Cannes, sondern Caen in der Normandie, hatte ich gelesen, dass man dort darstellende Künste studieren kann. Und das fand ich, das passte zu mir.
Okay.
Und so kam ich tatsächlich ein Jahr nach Caen und habe dort auf Französisch, und das war echt total faszinierend, viele deutsche Theaterautoren kennengelernt, die man in Deutschland ein bisschen vergessen hat. Und die Franzosen haben da einen ganz anderen Zugang und auch eine ganz andere Ästhetik, was Theater angeht.
Also hast du ziemlich viel für dich mitgenommen. Mhm. Du hast in dem Fall schon perfekt Französisch gesprochen.
Um Gottes Willen, nee. Ich hatte das 3 Jahre in der Schule und als ich ankam, das weiß ich noch sehr deutlich, war das Schlimmste zu telefonieren, weil ich nämlich den Mund des Gegenübers nicht sah. Und wenn man jemanden vor sich hat beim Sprechen, dann kann man noch aufgrund der Mundbewegung ablesen, was der jetzt sagt. Oder auch aufgrund der Mimik irgendwie, ob es jetzt lustig ist oder nicht. Und das war in dem ersten Monat echt schwer. Aber wenn man da gezwungen ist und auch mit den Theaterleuten zu tun hat, dann spricht man irgendwann mal die Sprache und mittlerweile geht's ganz gut.
Hm. Hast es auch ein bisschen beibehalten?
So ist es, ja. Ein
bisschen versucht zu trainieren.
Ja.
Du bist Regisseur und Dramaturg. Regie, okay, da können sich die meisten noch irgendwie was vorstellen. Was macht eigentlich bitteschön ein Dramaturg?
Ein Dramaturg liest zunächst mal sehr viel und arbeitet im Team. Also ich bin einer von insgesamt 5 Dramaturgen. Die unterscheiden sich in den jeweiligen Sparten. Also im Schauspiel sind es 2 oder 3 vielmehr. Dann gibt es einen Musiktheater-Dramaturgen und einen Konzert- und Ballett-Dramaturgen. Und die Dramaturgen sind zunächst mal die den Spielball mit Verbrechen im Negativen vielleicht mal formuliert. Also man liest Stücke, sucht sie aus, versucht einen Spielplan zusammenzustellen, schlägt den vor im Team, diskutiert ihn und der Intendant gemeinsam mit den Dramaturgen sagt dann, jawohl, das machen wir, unter einem gewissen Motto, das man dann auch hat in der Spielzeit. Und dann besetzt man unter anderem auch die Stücke und sagt, der Kollege, das können wir uns gut vorstellen, passt gut auf die Rolle.
Da sind wir jetzt genau bei dem Thema. Also richtig. Da hast du durchaus ein Mitspracherecht, ein ordentliches.
Absolut, also das Team ist entscheidend, man einigt sich da meistens. Es ist ja nicht so, dass der eine sagt, um Gottes Willen, die Kollegen können ja alles spielen, theoretisch. Das ist ja immer so.
Sind ja eh alle.
Die sind
super.
Ja alle so gut, Schauspieler, ja. Ne? Aber ja, nee, also da hat man eine Mitsprache und es ist spannend. Natürlich hat man auch Lieblingsstücke, die man dann versucht auch, und das ist dann der zweite Schritt, zu betreuen in der sogenannten Produktionsdramaturgie. Das heißt, man begleitet dieses Stück, angefangen vom Aufführungsvertrag, den man mit dem Verlag abschließt, bis hin zu der Vermittlung. Das ist dann der dritte Schritt, dass man ein Programmheft macht, Einführungsveranstaltungen hält, Publikumsgespräche.
Das ist dann auch, das liegt dann auch bei dir.
So. Genau.
Also diese speziellen drüben im Theater sind sie dann meistens irgendwo im Foyer oder im ersten Stock oben, wo im Prinzip der geneigte Zuschauer die Möglichkeit hat, so ein bisschen tiefer reinzugehen. Das sind dann Gedanken, die du dir schon gemacht hast.
Genau. Also man hat natürlich auch oft meistens mehr Zeit als die Regisseure, die ja arbeiten bei den Proben. Und der Dramaturg, die Dramaturgin liest dann sehr viel, zum einen Fachwissen, aber auch andere Literatur, wenn es um gewisse Themen geht. Also wenn wir jetzt von Cabaret beispielsweise sprechen, dann geht es natürlich auch um das Thema Nationalsozialismus, 20er Jahre. Wie kam es denn von diesem Umschwung, dieses absolut entertainmentmäßigen und lebendigen Berlin der 20er hin zum Nationalsozialismus der 30er, 40er Jahre? Wie passierte das? Und da kann man Material beisteuern, was dann auch Schauspieler und Regisseure hoffentlich zur Kenntnis nehmen und kann dem Zuschauer, und das ist die Idee, einen gewissen Mehrwert verschaffen, weil man eine Einführung gehalten hat, wo man schon gewisse Ansätze, Ideen, Überlegungen mitteilt.
Ich habe im Theater Ulm drüben schon mehrfach gesehen, dass oben im ersten Stock, also zumindest an dem Seitengang nach der Bar große formatige Informationstafeln zu einzelnen Stücken, beziehungsweise nicht jetzt zu den Stücken, sondern eher zum Hintergrund der Stücke stehen. Zuletzt ganz groß angelegt war das da bei Rommel. Ist das dann auch was du machst?
Absolut, in dem Fall war es mein Kollege Michael Sommer, aber das ist das Spannende daran, dass man ein Begleitprogramm beispielsweise auch etablieren kann, sei es mit Informationen, aber auch Lesungen und Gäste einladen kann, um das Theater zu nutzen, um es als Anstoß für weitere Diskussionen zu fungieren zu lassen. Das ist das Schöne.
Okay. So, dann wissen wir jetzt, was der Dramaturg tut. Wann hört deine Arbeit auf?
Das wird mich interessieren. Wenn das Stück abgespielt ist in der
Tatsache.
Also als kleines Beispiel, gestern hatte ich die letzte Vorstellung, vorgestern, von Tartuffe. Und wenn man mehrere Stücke gleichzeitig betreut, kommt man auch manchmal ein bisschen ins Straucheln, wer denn jetzt welches Stück, welches Entstehungsjahr, welche Themen das eigentlich beinhaltet. Und jetzt ist es abgespielt, jetzt kann ich auch die Festplatte sozusagen wieder löschen und kann wieder Platz schaffen für ein neues Stück, für eine neue Produktion.
Also du begleitest das Stück die ganze Zeit, während es aufgeführt wird, und es hast eigentlich da dann immer noch Einfluss drauf. Aber das hat mit dem Regisseur jetzt so nichts zu tun. Du kannst jetzt zum Beispiel keinen Einfluss mehr darauf nehmen, dass nochmal was geändert wird im Laufe der Zeit, wenn man irgendwie sagt, das passt jetzt nicht so.
Das ist Aufgabe des Regieassistenten, der da guckt und nochmal Feedback gibt, was funktioniert und was funktioniert weniger gut. Das Einflussnehmen des Dramaturgen ist eigentlich vorher schon während der Proben, dass man mit dem Regisseur, der Regisseurin viel kommuniziert und einfach Rückmeldung gibt. Mein Kollege sagt immer, Michael Sommer sagt immer, man ist der erste Anwalt oder der erste Zuschauer, der Anwalt, der Zuschauer, und versucht, die Perspektive des Sehenden einzunehmen und zu sagen, das wirkt auf mich so und so.
Okay. Ich würde sagen, jetzt hören wir nochmal Musik und dann reden wir über die aktuelle Produktion. Und eine kleine Frage habe ich dann auch noch zu einem Musical, das du mal gemacht hast. Yep. Das war I'm Alive aus dem Musical Xanadu. Ich sehe schon hier ein Grinsen. Der Film Xanadu, der erhielt nämlich 1981 den Razzie Award, also die Goldene Himbeere, für Robert Greenwald. Als schlechtesten Regisseur nominiert war er darüber hinaus mit dem Film auch in den Kategorien schlechtester Schauspieler, das war Michael Beck, schlechteste Schauspielerin Olivia Newton-John, was ich jetzt eigentlich nicht ganz so fair fand, schlechtester Song, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen konnte, aber es ist, schlechtester Film und schlechtestes Drehbuch. Und im Jahr 2005 wurde er dann vom Razzie Award mit dem Sonderpreis Schlechtestes Musical der letzten 25 Jahre nominiert. Du hast dieses Musical auch mal auf die Bühne gebracht. Ist der da nicht ganz schlecht geworden?
Nein.
Und wo war das denn?
Xanadu wurde als deutschsprachige Erstaufführung am Landestheater Oberpfalz, wo ich meine Laufbahn begonnen habe, als Dramaturg und Regisseur uraufgeführt, sozusagen, oder erstmals in Deutschland aufgeführt, in deutscher Sprache. Und das ist natürlich ein Trash-Musical und genauso muss man es auch verstehen. Und diese ILO-Songs sind wirklich richtig gute Nummern. Die Geschichte dahinter bei diesem Musical und auch bei dem Film ist natürlich banal bis hin zu Hanebüchen. Also eine Muse steigt vom Olymp herab und irrt sich in der Zeit.
Ist doch schön, oder?
Ja, und versucht sich zu schützen und zu verkleiden, indem sie sich Stulpen anzieht. Also machen wir ja auch täglich. Wenn man sich verkleidet, zieht man sich Stulpen
an. Klar, aber in den 80ern hat man sich nur Stulpen angezogen und schon war man ein anderer Mensch. Da hast du irgendwas verpasst wahrscheinlich.
Sie war auch ganz anders, zumal sie dann in dieser Inszenierung auch noch gesexelt hat. Dann hat sie natürlich gar keiner mehr erkannt.
Aber na prima.
Ja.
Na super. Xanadu. Ja, das bringt mich ganz durcheinander. Ne? Du bist jetzt, Mama, Cut, Xanadu ist gut.
Ja,
Weiß ich jetzt, was du wolltest. Ja. Du bist seit 2012 Schauspieler, Dramaturg am Theater Ulm. Jetzt,
genau, Dramaturg, ja.
Deine aktuelle Arbeit hatte vor ein paar Tagen Premiere. Ich habe sie jetzt leider noch nicht gesehen, werde es mir morgen anschauen, nämlich das Musical Cabaret. Du magst also Musicals, hatten wir vorher, hattest du mir vorher schon gesagt.
Sehr,
lass
sehr.
Uns wenig, ein wenig über Cabaret reden. Allgemein kennt man das Musical vor allem durch den Oscar preisgekrönten Film mit Liza Minnelli. Der ist aber jünger als die Broadway-Version. Unterscheidet er sich dann auch von der Bühnenversion, die wir jetzt im Theater Ulm sehen?
Ja, tut er. Inwiefern? Also das Musical ist 1966 uraufgeführt worden und war am Broadway echt ein Riesenerfolg. Der Film hat Teile dieser Geschichte ausgelassen, also die Liebesgeschichte zwischen dem älteren Pärchen, Herr Schulz und Fräulein Schneider. Die gibt es in dem Film so nicht mehr. Es wurden auch einige Nummern und Songs umgeschrieben für Liza Minnelli, weil sie natürlich sozusagen der Aufmacher und die Hauptrolle war. war. Und ich glaube, dass das Musical noch besser ist als der Film.
Okay.
Und das ist auch schon der Grund, warum man da hineingehen sollte. Es ist wunderbare Musik und es ist tatsächlich, und das ist das Tolle, nicht wie Xanadu eine Trash-Nummer, wo man sich an der Musik versucht entlang zu handeln, sondern es gibt eine richtige Geschichte, die diesen Umschwung dieser verrückten 20er Jahre in Berlin zeigt, hin zum Nationalsozialismus und dieser schwarzen Epoche, die Deutschland, aber auch Europa und die ganze Welt da ereilt hat. Und das ist was zum Nachdenken und gleichzeitig auch zum Mitschwelgen, was die Nummern, die Musiknummern angeht.
War Kabarett ein Vorschlag von dir?
Der kommt natürlich vom Musiktheater und da gibt es eigene
Dramaturgen,
da dürfen wir nichts mitreden.
Okay, aber findest du gut und jetzt bist du aber trotzdem bei Kabarett gelandet.
Genau, das also war eine Ausnahme.
Das schließt sich da nicht unbedingt aus.
Das war eine Ausnahme, aber ich habe es sehr genossen, dass man sozusagen nicht nur im Sprechtheater, sondern auch im Musical mal als Dramaturg ran darf, weil es da noch ganz viele andere Aspekte gibt, auch das Ballett mitwirkt und ein großes Orchester und das ist natürlich auch spannend für mich.
Okay, also läuft ja eine ganze Weile, ist jetzt gerade angelaufen,
läuft
die zweite Vorstellung morgen dann, ne? Und läuft noch in die Spielzeit rein, in die
ins neue Jahr hinein.
Ins neue Jahr, ja, wollte ich ja nie gerade sagen, genau. Du bist schon an was anderem dran oder noch an was anderem dran?
Ja,
oder?
Wir beginnen jetzt, Christian und ich, sozusagen unsere erste große gemeinsame Produktion.
Jetzt wird's ernst, da sind wir beim Thema, ein Leben nach dem Murmel.
Genau, mit einem wunderbaren Stück einer Romanadaption, nämlich Super gute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone. Da beginnen jetzt demnächst die Proben und Christian ist aber probentechnisch noch weiter involviert, nämlich in so eine kleine, wie nennen wir es, Trash-Produktion, darf man das sagen?
Das ist absolut Qualität.
Xanadu Teil 14.
Nein, wir arbeiten gerade auf Hochdruck, weil wir am 15. rauskommen und haben nur 3 Wochen ungefähr Probenzeit gehabt an dem schönen Stück Fürchtet euch, was der Michael Sommer geschrieben hat, der Dramaturg, der Chefdramaturg aus dem Theater. Und das hat er wirklich, wirklich was extrem Witziges geschrieben. Wir haben sehr, sehr viel Spaß dabei und müssen uns auch zusammenreißen. Ich hoffe mal, dass wir das vorfallsfrei über die Bühne kriegen.
Fürchtet euch, klingt so nach Weihnachten.
Ist total
Weihnachten. Ist voll Weihnachten,
ja,
schmeckt voll nach Weihnachten.
Also es ist ein 2-Mann-Stück, das spiele ich und der Maximilian Wigger-Suttner. Wir spielen das zu zweit. Ich, total abwegig von mir, ich spiele einen Schauspieler, der arbeitslos ist und komplett talentfrei und soll jetzt den Weihnachtsmann spielen vom Arbeitsamt aufgedrückt bekommen. Okay. Ja, wahrscheinlich so einen 1-Euro-Job oder so. Mhm.
Und, das kennst du ja schon.
Ja, doch, kenne ich schon. Wie sowas läuft, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und hat schon einige Bescherungen hinter sich und möchte jetzt einfach nochmal schnell irgendwie in eine Kneipe eintrinken, weil er dann zur nächsten muss und trifft dann da auf Dr. Konrad Adamski, der, ich weiß nicht mehr genau wann, er hat auf jeden Fall in Marxismus, Leninismus promoviert und hat die Weihnachtsgeschichte auseinandergenommen und da treffen dann 2 Welten aufeinander.
Okay.
Und wir nehmen sie quasi in einer Stunde einmal die Weihnachtsgeschichte auseinander und das wird sehr, sehr witzig. Dazu gibt es auch ein Tagebuch. Auf YouTube?
Genau, auf YouTube unter MWS Tubes, wenn man das eingibt, ist der Kanal unseres Chefdramaturgen und da hat er ein Abfenzgeländer, also einen täglichen Beitrag, der dieses Werk, dieses fiktive Werk, nein, das gibt es natürlich wirklich, vorstellt von Dr. Adamski, was Weihnachten eigentlich wirklich ist.
Also da arbeitet ihr jetzt gerade aktuell dran. Wann ist Premiere?
Am 15. jetzt Sonntag. Es gibt auch noch Karten. Wer noch nichts vorhat am Sonntag, kommt vorbei. Es wird sehr gemütlich. Ihr Kinderlein kommt alle zu uns.
Ist im Podium.
Ist in der Podiumsbar.
In der Podiumsbar.
Genau,
sogar.
Und deswegen ist es auch sehr gemütlich, weil man hat Tische da, Stühle, man kann sich vorher Getränke holen und die auch während der Vorstellung behalten.
Boah. Ist ja wie Weihnachten.
Es ist fast wie Weihnachten.
Ist denn schon Weihnachten? Ja doch, demnächst. Dann ist erstmal irgendwann Weihnachtspause bei euch. Gibt's sowas?
Nein.
Gibt's nicht.
Wirklich, nein.
Hör mal nicht.
Ne? Nee. Also ich freue mich auf meine 3 Tage. Ich habe wirklich 3 Tage frei.
Oh, okay.
23, 24, 25 und 26 habe ich dann gleich wieder 3 Vorstellungen hintereinander.
Okay. Ja. Wir sind schon fast so gut wie am Ende. Das ist immer so schön, wenn ihr vom Theater da seid. Wir haben immer so viel zu reden und sind immer viel zu früh fertig.
Ja, Sätze ohne Punkt und Komma.
Ja, also meine Damen und Herren, die folgenden Sendungen verschieben sich um etwa 4 Stunden.
Ich war früher in der Schule, wie gesagt, so ein bisschen ADHS. Ich konnte nicht aufpassen und bis heute weiß ich nicht, wie man Punkte und Komma setzt. Ich mache einfach durch.
Das ist in dem Fall auch ein Riesenvorteil für den Regisseur, weil du schaffst es dann einfach, die Stücke, die 1,5 Stunden wären, in 1 Stunde runterzuarmen und hast dann trotzdem eine 1/2 Stunde übrig.
Ja klar, und immer nur Luft.
Das ist klasse. Das ist super.
Ich kann auch.
Das waren Christian Streit und Daniel Grünauer heute in der Plattform hier bei Radio Free FM, die Plattform ist der Droge der Stadt, die wir alle 4 Wochen zum Thema Theater Ulm hören. Es war auch in der 11. Ausgabe wieder ausgesprochen lustig und vor allem auch sehr interessant mit euch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Danke auch.
War
und
schön.
Eine wunderschöne Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.
So ist es.
Ich hoffe, wir sehen uns vorher noch bei Fürchtet Euch oder
genau.
Im Theater
genau.
Und bei den anderen natürlich auch.
Ja, das ist die 102,6. Auf der anderen Seite vom Mikro war Rainer Markus Walter, die Plattform, und ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.